Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral und heute mal wieder in unserem monatlichen Corporate Sustainability Briefing, bei dem wir euch ja einmal ein bisschen News aus dem Monat, Sustainability Fails und Yays mitbringen und ein Learning des Monats und das wir jetzt schon eigentlich wie immer, würde ich jetzt schon sagen, mit meiner lieben Kollegin Alexandra. Hi Alexandra, wie geht's dir?
Moin, mir geht's gut. Ich bin eigentlich in den Ferien und springe hier für das Briefing kurz rein.
Das, vielen Dank schon mal dafür. Wir haben ja vielleicht auch verschoben, weil ich letzte Woche viel unterwegs war und so. Also hier schon mal ein großer Dank an dich. Und damit ich dich nicht zu arg von deinem Urlaub abhalte, lass uns doch direkt reinstarten. Was war denn so los den Monat?
Ja, lass uns wirklich starten. Davor möchte ich mich aber nochmal ganz, ganz doll bedanken bei uns im Team. An fettes Danke ans Fett Sustainability Team. Und zwar versorgen die mich ja auch mit News und Yays und Fails. Also wir sind da im Austausch und so die Fülle an News, die würde ich gar nicht selber alleine recherchiert bekommen. Also ihr wisst, wer ihr seid. Danke. Ja, und dann starten wir gleich mal rein. Ich habe ein paar News mitgebracht. Einmal zu der CSRD. Und zwar Mitte Oktober fand im Rechtsausschuss des Bundestages eine Anhörung zur CSRD-Umsetzung statt. Und da wurden zentrale Herausforderungen für deutsche Unternehmen diskutiert. Also nicht die europäische Ebene, sondern wirklich hier Fokus auf deutsche Unternehmen. Und wir verlinken da die ganzen Informationen, aber ich fand es sehr interessant zu sehen, vor welchen Herausforderungen die deutschen Unternehmen stehen. Das spiegelt sich auch mit den Herausforderungen wieder, die wir bei unseren Kunden sehen. Das werden zum einen einfach die irregulatorischen Unklarheiten durch wechselnde CSRD-Vorgaben. Dann die Sorge, dass man doppelt berichtet durch auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz und dass sich dort die Unternehmen einfach Überschneidungen, ja, also die wollen es einfach vermeiden und deswegen wünschen sich dort auch mehr Klarheit. Und natürlich ganz, ganz viele technische Fragen, unter anderem auch zur XBRL, also zu der Reporting Language und dem Tagging. Ich ziehe aus dieser Anhörung raus, dass es echt noch viel zu viele offene Fragen gibt und dass Klarstellungen erforderlich sind. Und ich ziehe aber auch für mich so ein bisschen raus, dass einfach dieses CSRD-Game wirklich für alle neu ist und man da sich auch so ein bisschen lösen muss von einer fertigen Lösung. So. Ja, dann fand ebenfalls am 17.10. eine sehr wichtige Abstimmung statt. Und zwar hat der Bundestag da mit deutlicher Mehrheit entschieden, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, also das deutsche, beibehalten wird. Die CDU-CSU hatte hier ja eine Aufhebung des Gesetzes beantragt und wurde aber mit 412 Stimmen gegen 247 Stimmen überstimmt. Und da würde ich mal sagen, da haben menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten gewonnen. 1-0. Jedoch steht natürlich mit der Einführung des europäischen Gesetzes, also der CSDDD, das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz vor wichtigen Anpassungen, auch um Doppelungen wieder zu vermeiden. Und dafür hat jetzt das Wirtschaftsministerium, also Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Sofortprogramm gestartet, das Maßnahmen für eine praxisnahe Umsetzung des deutschen Gesetzes vorsieht. Und da verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes dieses Sofortprogramm, denn wenn man betroffen ist als Unternehmen, dann lohnt es sich da wirklich, das einmal anzuschauen, was in diesem Programm alles drin ist. Viele Hilfestellungen. Dann zuletzt, letzter News für diesen Monat, für manche ein Yay und für andere ein Riesenfail und daher nehme ich es unparteiisch, wie ich in diesem Podcast bin, mit in die News auf. Und zwar haben in den vergangenen Wochen, das hast du ja auch mitbekommen, ein Tech-Gigant nach dem anderen, erst Amazon, dann Microsoft, dann Oracle und zuletzt Google Kooperation mit Atomkraftbetreibern angekündigt. Microsoft zum Beispiel will den Nachbarreaktor eines in den 70er Jahren havarierten USA-Atomkraftwerks wieder nutzen. Da mussten tatsächlich 200.000 Menschen fliehen und umziehen nach dieser Katastrophe. Und Google und Amazon setzen auf Mini-AKWs. Und wie gesagt, ich bin unparteiisch, aber Energieökonomin Claudia Kempfert hält nichts von Mini-AKWs. Ich zitiere, es handelt sich nicht um eine neue, sondern uralte Technologie, die weder risikoarm noch preiswert ist. Und der Weltklimarat, der IPCC, beziffert die Emissionen von Atomkraft auf bis zu 220 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde und Windparks kommen hier auf 10 Gramm. Also 10 Gramm versus 220 Gramm. Und es ist nach wie vor auch ungelöst, wie der Atommüll entsorgt werden kann. Meine Hoffnung ist, dass in 6, 7 Jahren die Erneuerbaren noch günstiger sind und noch stärker verbreitet sind, dass vielleicht dieses Kapitel sich vielleicht doch nochmal schließt. Jetzt war ich doch parteiisch. Shit.
Ist ja auch schwierig aus seiner Rolle heraus. Und ach, ich erinnere mich nur, Bill Gates hat ja vor ein paar Jahren auch ein Buch rausgebracht, wo er sich auch aus einem total technokratischen Blickwinkel sozusagen mit den Herausforderungen des Klimawandels beschäftigt. Und auch da fand er schon Atomkraft in einer Art Kreislauf sozusagen total interessant, hat dann viele Startups investiert. Aber ich glaube halt genau, so ein paar Faktoren sind halt bis heute einfach nicht gelöst, ne? Und das heißt, es ist wieder eine Verschiebung für zukünftige Generationen, sich dann darum kümmern zu müssen. Und das muss man sich einfach bewusst sein am Ende. Was haben wir denn für Fails und Yays?
Ja, ich muss leider mit den Fails starten, weil man soll ja immer mit was Gutem enden. Also, mich hat das auch ziemlich alarmiert und auch mal wieder großen Weltschmerz hervorgerufen. Wir steuern auf eine 2,7 Grad warme Welt zu. Jetzt hatte ein Kollege sogar gerade noch was geteilt. Es sieht eher aus nach 3,1 Grad. Naja, es wird auf jeden Fall sehr warm und das ist Teil des 2024 und auch im Oktober veröffentlichten State of the Climate Report von sehr renommierten Wissenschaftlerinnen wie Johan Rockström oder Stefan Ramsdorf. Die sind da ja führend in der Forschung und die zeigen auf, dass 25 von 35 planetaren Lebenszeichen auf Rekordniveau sind in diesem Jahr. Unter anderem natürlich extreme Wetterereignisse oder auch die Emission von fossilen Brennstoffen. Und wenn man sich da durch diesen Report durchscrollt, dann sind da wirklich echt spannende Grafiken. Also lohnt sich reinzugucken. Diese 35 planetaren Lebenszeichen werden da grafisch dargestellt. Aber der Bericht bietet auch einen groß angelegten Maßnahmenkatalog zur Eindämmung des Klimawandels. Und der liest sich so: Einführung eines globalen Kohlenstoffpreises, Erhöhung der Energieeffizienz, Reduktion von Treibhausgasemissionen, Schutz von Ökosystemen, Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft, Integration von Klimabildung und Umstellung auf pflanzenbasierte Ernährung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Maike, aber ich finde, wenn man das so liest, dann kann man eigentlich als Unternehmen sich sofort diese Maßnahmen schnappen und gucken, gut, wie kriegen wir das jetzt alles Schritt für Schritt umgesetzt?
Easy.
Genau. Und da vielleicht nochmal einen ganz kleinen Hinweis auf die letzte Folge oder vorletzte Folge mit der Landbanking Group hier in dem Podcast. Das fand ich nämlich wirklich also eine ultra spannende Folge und greift ja den Punkt Schutz vor Ökosystem auf. Und ich habe da auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ist jetzt nicht mein Learning des Monats, aber wirklich tolle Folge mit einer sehr intelligenten Frau.
Das habe ich auch, ja.
Ja, das war ja schon ein kleines Yay. Jetzt kommt noch ein weiteres Yay. Ich fand es sehr gut zu lesen, dass die Deutsche Umwelthilfe schon mehr als 90 erfolgreiche Gerichtsverfahren gegen Unternehmen, unter anderem auch BP, Total, Shell, Eurowings oder TUI geführt hat, die mit Klimaneutralität oder ähnlichen Slogans geworben haben. Und neben der Deutschen Umwelthilfe geht auch die Verbraucherzentrale gegen diese zweifelhaften Werbeaussagen vor. Und ich feiere diese Kontrollinstanz total und finde irgendwie das so gut zu wissen, ne, dass Unternehmen jetzt nicht mehr so leicht davonkommen, wenn sie so einen Blödsinn machen, sondern es halt wirklich nachweisen müssen. Und das ist doch mal wirklich ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Und zwar mein Learning des Monats. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber so Rankings und Auszeichnungen wie Forbes 30 under 30 und Capital 40 under 40 und was es dann alles gibt.
Ja, und ja? Time 30 genau, und under 30. Und, ja, ja.
Und sowas. Ich war diesen Monat total überrascht zu sehen, dass es nun auch so eine Auszeichnung für Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Beraterinnen gibt. Denn im Herzen Hamburgs, also hier bei uns, kamen so 70, 80 Expertinnen im Nachhaltigkeitsmanagement zusammen, um 21 beeindruckende Fachkolleginnen zu würdigen. Und die sogenannte Sustainability People Watchlist ehrte 21 Menschen, die maßgebliche Pionierarbeit leisten. Und unter anderem dabei sind auch uns sehr bekannte Gesichter, und zwar der Marco Hiekel oder der Dominik Breuer, der, glaube ich, ja jetzt in der letzten Folge hier war, und die Sandra Broschert, ehemals Jägermeister, jetzt Werder Bremen. Also erstmal gratuliere an euch und auch an die restlichen 18, huh. Und zweitens, ich finde es wirklich großartig, dass diese Köpfe nun Sichtbarkeit erlangen. Also nicht nur die Leute, die am meisten Profit und Growth und so vorweisen können, wie das meistens bei Forbes oder Capital ist, was auch nicht so ganz stimmt, aber auch ein Faktor ist, sondern ja, dass das auch jetzt so eine Ehrung für Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Beraterinnen hervorgerufen wurde. Oder wer hat das sich ausgedacht? Auf jeden Fall großartig.
Ja, dann das Spotlight eben auch darauf dann gelegt wird. Und also ich bin auf jeden Fall, ich wusste es gar nicht, aber bin dann über LinkedIn informiert worden, sagen wir mal so, weil dann natürlich viele posten und dann weiß man das. Und ich finde, man freut sich dann immer, wenn dann die Menschen dann eben dieses Spotlight auch bekommen. Und ich könnte mir fast, das motiviert ja nochmal ungemein, weil ich glaube, Nachhaltigkeitsmanagerin zu sein, ist auch nicht immer das frustfreiste aktuell. So könnte man es wahrscheinlich vorstellen.
Das stimmt. Die Silos aufzubrechen und da jeden mitzunehmen, Abteilungsleiterinnen und Head-Offs zu motivieren, ein Scheibchen von ihrem Budget auch für Nachhaltigkeit zu reservieren. Naja, wer da noch Hilfe braucht, der kontaktiert uns. Und dann würde ich sagen, war's das für heute, oder?
Happy Vacation, Alex. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es hat wieder viel Freude mit dir gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vito. Bis dann.